What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Social Media ist für Marken längst nicht mehr nur ein Kommunikationskanal. Es ist ein Ort, an dem Konsumentenverhalten sichtbar wird. Oft schneller, direkter und ungefilterter als in klassischer Marktforschung. Genau an dieser Schnittstelle arbeitet Gokumo. Gegründet wurde die Agentur 2018 von Sascha Firtina und Marin Ivankovic. Heute versteht sich das Unternehmen als Social First Agentur bzw. Full Service Agency und verbindet datenbasierte Strategie, Social Content, Influencer Marketing, Community Management, AI-Tooling und inzwischen auch Gaming und Entertainment. Die Grundlage ist dabei ein eigener technologischer Ansatz. Gokumo aggregiert Social-Media-Daten, analysiert Markt- und Wettbewerbsaktivitäten und hilft Marken, Communities, Themen, Formate und Creator-Fits besser zu verstehen. Mit Alfred, übrigens ein ganz toller Name, hat Gokumo außerdem einen KI-Assistenten entwickelt, der Social-Media-Daten analysiert, Muster erkennt und daraus Handlungsempfehlungen ableitet. Gokumo ist in den letzten Jahren deutlich gewachsen, hat neue Business Units aufgebaut und sich vom, ja, finde ich schon, eher leisen, organisch wachsenden Dienstleister zu einem breiter aufgestellten Player im Social-First-Markt entwickelt. Herzlich willkommen bei What's Next Agencies, lieber Sascha. Ich freue mich total, dass wir heute darüber sprechen und vor allem auch Social-First ist ja so in aller Munde, Social-Media-Plattform und als ich mir überlegt habe, du wärst definitiv ein spannender Gast, dachte ich so, irgendwie ist das so eine erwachsene Social-Media-Agentur.
Das freut mich.
So, also von daher, lass es uns in diesem Sinne begehen und ich freue mich total ein bisschen mehr über euren Ansatz, das Leistungsspektrum und auch das Mindset dahinter zu erfahren. Dankeschön. Vielleicht mal für alle, auch vor allem die Zuhörenden, so zu Beginn die Frage, wie ist es, ich glaube 2018 war eure Gründung, ne? Wie ist es dazu gekommen? Also wann habt ihr gesagt, so, die Welt wartet auf eine weitere Social-Media-Agentur und wie ihr euch dann auch positioniert habt? Mhm.
Erstmal schön da zu sein, danke für die Einladung und super Vorstellung, schon vieles genau zutreffend beschrieben, wer wir sind und wofür wir stehen. Es kam 2018 zu der Gründung und Maren und ich haben uns bei einem vorherigen Arbeitgeber kennengelernt. Dort war das Thema Influencer-Marketing Bestandteil in der Umsetzung und wir haben einfach gemerkt, dass das so bauchgetrieben ablief. Mhm. Also wir haben das Jahr 2017, als wir uns kennengelernt haben, das war Wild West. Mhm. Also die Influencer haben irgendwie Produkte bekommen und gepostet, da wurde kein Influencer bezahlt. Und da hat auch keiner sich irgendwie Daten hinter den Influencerinnen und deren Zielgruppe angeguckt, sondern einfach blind aktiviert. Und wir hatten irgendwie Zugang zu diesem Thema und haben gesehen, das können wir besser. Warum guckt sich keiner an, wer schon mit einer Marke einen Berührungspunkt hat? Denn der Name Gokumo kommt von Go Community Mobilization. Und so haben wir angefangen, Communities rund um Marken zu mobilisieren. Und der Pitch war ganz einfach. Wir sind auf so ein Adidas zum Beispiel zugegangen und gesagt, hey, guck mal, ihr habt irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie viele es waren, 30 Millionen Follower auf Instagram. Jeden Tag liken tausende Leute eure Beiträge, kommentieren, posten zu eurer Marke, nutzen eure Hashtags. Warum analysiert ihr nicht zuerst, wer schon in eurem Markenumfeld da ist und aktiviert diese Personen, die schon authentischen Bezug zu euch haben, anstatt auf so random Leute zuzugehen, die nichts mit euch zu tun haben? Und da haben alle Marken irgendwie gesagt, ja, naheliegend, stimmt, das sollten wir eigentlich so tun. Und so haben wir quasi von Anfang an eine Technologie entwickelt, um diese Ökosysteme rund um Marken sichtbar zu machen, relevante Personen zu identifizieren und dann zu aktivieren.
Mhm. Und was war euer Background? Also wo seid ihr euch begegnet und was war der Weg bis dahin?
Ja, also Marin kommt aus dem Süden Deutschlands, war dann relativ lange in der Automobilbranche, so Mercedes etc., auch international viel unterwegs und ist dann bei der Social Chain Group gelandet. Das war eine Unternehmung von Georg Kofler. Und wir waren in der Unit, die Unternehmen, die in der Höhle der Löwen, der TV-Show teilgenommen haben, quasi marktready gemacht hat. Mhm. Immer wenn diese Aufnahme bei der Höhle der Löwen stattfindet, haben wir noch so ein halbes Jahr, um dann alles marketingseitig vorzubereiten, bevor dann die TV-Ausstrahlung kommt. Und das hat Marin dort für 2 Jahre, glaube ich, etwa gemacht. Ich kam frisch hinzu, kam zu der Zeit von Bertelsmann, wo ich als Vorstandsassistent für Fernando Caro, heutiger Geschäftsführer von Bayer Leverkusen, gearbeitet habe. Eine ganz wundervolle Zeit, hatte dort auch schon Berührungspunkte mit der ganzen Medienwelt, war aber selber bei Avato in der Dienstleistungsunit von Bertelsmann. So haben wir uns kennengelernt und hatten relativ schnell diese Idee, das geht irgendwie besser. Haben uns dann echt immer morgens um 7 vor der Arbeit getroffen, gebrainstormt, bis wir die Idee hatten und dann ging es irgendwann los.
Und sag mal, wenn ihr beide selbst keinen technologischen Background habt, wie habt ihr euch dem Thema genähert? Also zu sagen, wir brauchen eigentlich eine Technologieplattform als Basis unseres Leistungsversprechens.
Ja, das war echt ein interessanter Prozess, denn genau wie du sagst, wir haben beide keine Programmierkenntnisse zu dem Zeitpunkt gehabt. Unsere erste Einstellung war zu dem Zeitpunkt ein Programmierer und es war wirklich ein herrliches Bild, weil wir haben denen dann immer gesagt, wir wollen das, wir wollen das, wir wollen das. Dann hat er irgendwann gesagt, stopp. Dann hat uns so aufs Sofa gesetzt, wir haben uns so gefühlt,
die Wunschliste ist definitiv zu lang.
Ganz genau. Ja. Und dann hat er uns das wie Vokabeln beigebracht. gebracht. Also wir haben gesagt, wir wollen das. Aha, also ihr wollt ein Request auf oder die API von und so und hat uns dann in der technischen Sprache Schritt für Schritt erklärt, was wir da gerade in nicht technischer Sprache formuliert haben. Und das war wie Vokabeln lernen, wie Sprache lernen.
Und heute, wie ist der Ansatz oder hat sich die Technologie seitdem weiterentwickelt oder verändert? Also wie kommt ihr an diese Daten? Wie funktioniert das de facto?
Total hat sich.
Also wenn du das die Secret Source von Gokomo erzählen magst,
ja, also ohne
das
morgen. Kein Zugriff auf den Code, aber ich beschreibe gerne, wie wir es machen natürlich. Also es war noch keine KI-Zeit. Damals hat auch noch keiner mit den Daten gearbeitet. Die Schnittstellen auf den Social-Media-Plattformen waren wesentlich offener als heute. Und wir haben quasi Zugriff auf die offiziellen Schnittstellen, APIs der jeweiligen Social-Media-Plattformen und ziehen da die Datenpunkte. Und das kann erstmal fast jeder, wenn man diese Zugriffe als Partnerschaft mit den Plattformen bekommt. Das Spannende ist dann, was macht man aus diesen Daten? Wie guckt man sie an? Wie verarbeitet man sie? Das haben wir früher manuell oder dann technisch getan. Mhm. Heute natürlich sehr stark KI-basiert durch unseren KI-Agent Alfred, das ist eine Softwareplattform, die wir entwickelt haben. Und unsere Kunden können quasi ihre Social-Media-Kanäle rein verbinden, ihre Influencer-Kampagnen tracken und dann alles textbasiert abfragen. Also hey, vergleich mal bitte meinen Instagram-Kanal und meine Aktivität mit Wettbewerber A. Mhm. Wie viel postet der? Welcher Post hat bei dem am besten performt? Ich habe mit den 10 Influencern gearbeitet. Welcher war am besten? Welcher am schlechtesten? Bei welchen gab es wie viele Kommentare? Mach mir daraus ein Reporting. All das muss man heute nicht mehr seine Agentur fragen, sondern kann man Text-KI-basiert abfragen. Und ja, damit machen wir selber überflüssig, weil das dann immer einer der Punkt ist, der kommt, aber wenn wir es nicht selber machen, machen es andere. Deswegen haben wir sehr früh damit begonnen und haben noch sehr stark diesen technologiedatenbasierten Ansatz im Hintergrund, auf dem wir aufbauen.
Und hast du das Gefühl, dass das auch die Einflugschneise war, warum die Kunden von Anfang an zu euch gekommen sind? Also dieses belegbar jenseits des Bauchgefühls einfach mal cooles Zeug mit coolen Influencern, die irgendwie alle haben wollen, einfach mal so rauszuhauen, sondern zu sagen, nee, ich will schon belegen, was bringt es mir und das Ganze auch strategischer anzugehen?
Auf jeden Fall. Wir waren von vornherein durch diese Datenbasis wesentlich mehr positioniert mit Fokus auf den Business Impact, den Kunden bewirken können, während andere Agenturen in unserem Segment viel mehr über das Narrativ und die kreative Idee gekommen sind. Und das ist schon ein Unterschied, den wir auch im Vergleich zu unserem Wettbewerb sehen. Es gibt so ein paar im Social-Bereich, die sehr laut sind, sehr wirklich ansprechende visuelle Kampagnen machen und auch aus der Idee kommen, während wir meistens aus dem Insight kommen. Mhm. Und so ein Kunde hat letztens so schön gesagt, Sascha, ihr seid für mich irgendwie bei Gokomo die Grown-Ups. Ihr seid so die, die auf den Business Impact gucken, nicht nur auf die Bilder. Mhm. Es gibt auch oft so Kampagnen, die werden dann sehr groß, sehr schön dargestellt. Aber wenn man dann mal mit den Markenverantwortlichen spricht, dann
ist am Ende gar nicht so viel dabei
rausgekommen. Genau. Und wir haben jetzt letztes Jahr zum Beispiel das erste Mal überhaupt an dem Award teilgenommen, bei den Effis und 3 Einreichungen gemacht und 3 Preise gewonnen. Mhm. 2-mal Douglas, 1-mal Bitburger und die waren alle für Business Impact. Nicht für die beste kreative Idee. Das bauen wir gerade sehr stark aus, denn das ist definitiv noch ein Bereich, wo wir dazulernen wollen und der jetzt stärker in den Fokus rückt. Aber uns ist wichtig, dass die Reihenfolge die bleibt, dass wir erst die Daten in den Insight haben und dann die kreative Idee basierend auf diesem Insight folgt.
Und wenn du heute auf die Agentur guckst, also was sind so eure Angebotsfelder, also neben der technologischen Basis, also mit was für Themen, wie sehen eure Briefings aus, kommen die Kunden zu euch?
Mhm. Also es gibt wirklich ganz verschiedene Einflugschneisen. Man kann sie grob einordnen in das Thema Strategie und Analyse, Influencer, Social, Gaming und Technologie, das sind so die 5 Buckets. Tatsächlich wachsen wir in allen Bereichen und sehen, dass der Bereich Strategie und Analyse sehr besonders ist. Denn da stehen wir wirklich im Wettbewerb mit McKinsey, Roland Berger, Simon Kuchen, also dem 1x1 der Beratung, sind oft auf einer CMO, Head of Geschäftsführungsebene, die strategisch den Bereich neu aufstellen wollen, oft mit einem Business Impact Ziel, wie zum Beispiel bei unserem Kunden Douglas. Wir wollen, dass Influencer Marketing vom Kostencenter zum Profit Center wird. Helft uns bitte, das bestmöglich aufzustellen. Das ist so eine Einflugschneise, wo unsere Daten und unsere strategische Sichtweise auf die Themen sehr gerne genutzt wird und woraus dann irgendwie Schritte in die anderen Bereiche erfolgen.
Und sag mal ganz kurz in dem Punkt, ne, wenn du sagst, McKinsey, das ist ja schon eine taffe Ansage, so wettbewerbsmäßig, ist es so, dass die, also klar, das ist eine Strategieberatung, aber gehen die so tief rein, dass die sich für Influencer-Strategie im Marketing buchen lassen?
Holistischer. Also wenn dahinter eine, wie bei Douglas zum Beispiel, über 30 Länder hinweg, Social-First-Strategie, weg vom Cost hin zum Profit-Center, inklusive Personalplanung, Toolplanung. Also es ist ein sehr komplexer Sachverhalt. Und wenn es um diese Metaebene geht und dann auch eben ein Mandat, was über Jahre läuft mit entsprechenden Retainern, ja, dann sind die durchaus interessiert, sich da reinzubegeben. Ich selber habe jetzt in den Schnittstellen, die wir hatten, gesehen, dass es da durchaus an Fachexpertise fehlt, die dann im Tiefgang relevant ist, um es dann ins Doing zu übersetzen. Und deswegen gewinnen wir dann teilweise auch oder oft diese Etats, weil wir einfach mehr Glaubwürdigkeit haben, da wir aus dem Doing kommen. Mhm. Genauso gibt es halt die klassischen Influencer-Pitches und Etats, an denen wir immer noch teilnehmen. Social Media sehr stark wachsen, insbesondere mit dem Thema Fokus, Kreation und dann der Betreuung der Social Media-Kanäle. Und so bedienen wir wirklich Kunden entweder über alle Bereiche hinweg oder dann in den jeweiligen Schwerpunkten.
Das wäre auch gerade meine Frage die nächste gewesen. Ne? Also ist das dann eine Wertschöpfung, die ihr auch letztlich über den Kunden dann, ich sag mal, standardmäßig ausbauen könnt und auch wollt? Also ist das dann auch das Ziel wahrscheinlich? Weil die werden ja immer über einen sozusagen dieser Layer reinkommen bei euch.
Genau, ne? Die kommen über einen Layer rein. Das Ziel ist ganz klar, sie möglichst ganzheitlich zu begleiten. Und da ist auch der Vorteil für den Kunden mit drin, denn vor 4-5 Jahren, als wir aus einer Social-Media-Agentur zu einer Social-First-Agentur, als einer Influencer-Agentur zu einer Social-First-Agentur wurden, haben wir gesehen, dass Kunden nicht mehr mit 4-5 Agenturen arbeiten wollen. Mit einer für Influencer, einer für Social, einer für Content. Die wollen einen Ansprechpartner, der das dann durch den Prozess hinweg steuert, lenkt und für sie begleitet. Und deswegen haben wir gesagt, wir bieten das jetzt auch alles mit an und können das machen. Müssen es aber nicht, wenn es Argumente dafür gibt, warum es aufgeteilt ist. Denn manche Kunden haben halt intern ihre Dienste, also bestimmte Themen, die sie machen, Influencer-Marketing, brauchen aber bei Social eine Agentur etc. Das kennt ihr sicherlich auch.
Ja, klar. Sag mal, bei Impact, ne? Das, ich finde es ganz interessant, weil euer Background ist ja sozusagen beidseitig eigentlich nicht, dass ihr Kinder der Agenturbranche seid, sondern natürlich im medien- und marketingnahen Umfeld gelernt und euch entwickelt habt, aber eben auch gerade auch nur Vorstandsassistenzbereich ja eher auch mit einem Business-Blick auf die Themen geschaut. Das heißt, das hat euch wahrscheinlich sehr geholfen, euch nicht ausschließlich in die Idee zu verlieben, sondern eben auch zu sagen, was bringt es eigentlich, was ist das Business-Modell dahinter? Vielleicht auch mit Blick auf eure technologische Plattform. Wenn du sagst, klar, wir machen uns ein Stück weit ja auch überflüssig, wenn wir den Kunden den Zugriff und letztlich auch die direkten Prompt-Möglichkeiten darüber geben. Ist das dann IP-gesteuert? Also verkauft ihr das Tool über eine Lizenzierung? Ist es Software as a Service oder was ist das Geschäftsmodell in diesen einzelnen Bereichen, die ihr habt?
Also in dem wir unterscheiden bei uns zwischen dem Dienstleistungssegment und dem Software-Segment. Im Software-Segment, also Alfred, ist es eine Software-Lösung. Das heißt, der Kunde hat Seeds, wo er eine Lizenz pro Monat pro Seed bezahlt oder dann eben einen Jahresdeal auf ein bestimmtes Volumen. Und die wird dann wirklich in-house genutzt, sogar teilweise losgelöst von unseren Services. Also wir haben Kunden, die nicht mit uns im Dienstleistungsbereich arbeiten, aber unsere Technologie in-house zur Umsetzung nutzen. Im Agentur-Dienstleistungssegment haben wir alles von Retainer-Projekt, Jahresdeals, was da so üblich ist, sehen schon, dass Kunden gerade jetzt in der Zeit das volle Spektrum wollen. Einige wollen lieber auf Projektbasis arbeiten, andere auf Retainer-Basis. Und auch da bieten wir zum Beispiel Technologieentwicklung als Service an. Also wir bauen für Kunden Micro-AI-Services, basierend auf ihren Fragestellungen, die bei ihnen wiederkehrend aufkommen, die sie gerne automatisieren wollen.
Okay. Und das andere ist dann aber nicht zwangsläufig Retainer getrieben, sondern auch über, weiß ich nicht, Stundensatz basiert oder ähnliches.
Genau. Ja, okay. Oft sogar ein Projekt, also Deliverable getrieben. Also wir brauchen eine Strategie, die oder wir brauchen einen Microservice, der. Wir brauchen so eine Produktion, die oder so und so viel Assets und dann kommt daraus so ein Projektpreis.
Und du hast eben gesagt, es gibt manche Kunden, die nutzen auch ausschließlich den Softwarebereich, also haben eine Lizenz für die Plattform. Habt ihr euch die Möglichkeit erarbeitet oder in die Verträge aufgenommen, dass ihr mit diesen Daten arbeiten dürft?
Nee. Also jeder Kunde hat sein eigenes Daten-Ökosystem, das ist geschlossen, das ist vertraulich. Wir haben auch Kunden, die ihre eigenen Daten mit einfließen lassen. Und da passiert dann auch die Magic, denn ich kann quasi die Social-Media-Daten, die wir abrufen können, integrieren mit meinen eigenen Abverkaufsdaten zum Beispiel oder Performance-Daten auf Websites etc. Und durch das Zusammenbringen dieser Datenpunkte entsteht dann wirklich eine spannende Analysemöglichkeit. Und das ist in dem Kunden-Ökosystem geschlossen und nicht auf weitere anwendbar oder analysierbar.
Wenn du jetzt so auf Social Media guckst, ne, vielleicht nochmal so ganz grundsätzlich zu diesem, ja, letztlich auch Kompetenzfeld oder ja auch Feld, was die Marketingabteilung intensiv bespielen, weil mittlerweile ist alles Social First getrieben, ne? Ein Großteil der Media Budgets oder überhaupt der Budgets wandert auf die Social Plattformen. Gleichzeitig gibt es Leute, die sagen, naja gut, die sind ja schon lange nicht mehr Social, spätestens jetzt mit der KI-Content-Flut, die da einhergeht. Was ist eigentlich danach? Also was kommt sozusagen nach den Plattformen? Wie gehen wir perspektivisch damit um? Was können Marken machen? Auch da sehe ich so gewisse Ermüdungserscheinungen, sobald irgendein Trend aufpoppt, wie die Disco-Kugel von Spotify, haben alle Marken irgendwelche Postings zur Disco-Kugel.
Ja.
Wo siehst du so die Zukunft von Social Media? Also was merkst du, ist ein wachsender Bereich, ist ein interessanter Bereich, worauf konzentrieren sich Marken oder sollten sich auch konzentrieren?
Ich glaube, die Disruption, die wir als Generation Social Media geschafft haben, ist der Shift weg von einer Markenkommunikation hin zu einer konsumentenzentrierten Kommunikation. Und das wird sich fortsetzen, auch wenn es vielleicht nicht mehr auf den Social-Media-Plattformen ist. Also TV, Print, Out-of-Home, da haben die Marken sehr stark aus, was ist unsere Brand-Message, was wollen wir transportieren? Und daraus ist dann irgendwie die Idee und das Konzept und die Umsetzung entstanden. Während wir im Social-Media-Bereich immer wieder dafür stehen und sagen, schaut euch an, was die Konsumenten machen, geht mit den Konsumenten in Dialog. Sie sind direkt hier, ihr könnt nicht mehr eure Message raushauen und nicht auf das reagieren, was zurückkommt. Das ist ein Dialog. Es gibt diesen Raushufen und Warten nicht mehr. Das ist der große Shift, der stattgefunden hat. Und ja, jetzt haben wir Content-Müdigkeit durch das Thema KI, alle Marken spielen auf die gleichen Trends etc. Da gibt es irgendwie wieder eine Veränderung. Die Entwicklung, die wir sehen, ist, dass Menschen sich in geschlossene Räume zum Beispiel zurückziehen. WhatsApp-Gruppen oder Running-Clubs offline. Also jegliche Form von Communities, interessensbasiert. Und das wird sich meiner Ansicht nach fortsetzen, dass der Grundgedanke von Social Media, ich muss aus der Zielgruppe heraus verstehen, was sie wollen, was sie brauchen, wo sie sich bewegen, wird gleich bleiben. Da sind wir den klassischen Media oder Kreativagenturen, die das weniger in der DNA haben, voraus. Trotzdem wird sich's auch von den klassischen Social Media Plattformen wegbewegen oder dort verändern.
Und habt ihr dafür schon Angebote geschaffen? Oder ist es was, was ihr jetzt einfach abwartet, beobachtet und auch da überlegt, was ist letztlich ein Kompetenzbereich, der zu unserer Ausrichtung passt, zur Positionierung?
Wir haben da schon Angebote. Das große Schlagwort, das wir überall hören, ist Cultural Marketing. Das kommt genau aus diesem Gedanken. Und es geht darum, Marken, also zum Beispiel eine Projektart, die bei uns sehr viel angefragt wird, ist, dass Marken herausfinden wollen, in welchen Content Territories, also Themenfeldern, sie sich authentisch positionieren können. Das kam historisch gesehen sehr, sehr oft top-down. Ihr macht jetzt das Thema X. Und heute sagen die Marken eben berechtigterweise, endlich, wofür interessieren sich denn meine Konsumenten? Lass es mal damit beginnen und daraus ableiten, welche Themenfelder wir besetzen wollen. Und das können wir eben analytisch aus den Aktivitäten der Zielgruppe auf Social Media ableiten. Und das ist so ein Schritt, um eine Kultur zu verstehen, sich die Zeit zu nehmen, darüber nachzudenken, wie können wir da einen nachhaltigen Mehrwert schaffen als Marke und dann mit diesem Mehrwertversprechen auf diese Community zuzugehen und sich zu positionieren, anstatt randomly Aktivierung in verschiedenen Subsegmenten vorzunehmen. Und das ist so ein typisches Angebot, in dem wir schon sehr stark begleiten und auch helfen, Teil dieser Offline-Communities oder dieser Online-Communities entsprechend zu werden.
Und gerade die Analyse, die du jetzt angesprochen hast, funktioniert das auch über Alfred? Also ist das für euch sozusagen die eierlegende Wollmilchsau? Also alle möglichen Fragestellungen der Kunden, selbst wenn es jetzt noch nicht in Alfred abgebildet ist, würdet ihr immer wieder toolbasiert oder technologiebasiert auch entwickeln, damit es ein Stück weit auch skalierbar ist?
Also es kommt drauf an, denn ja, dieser Prozess ist hochautomatisierbar und es wäre denkbar, ihn so zur Verfügung zu stellen, dass Kunden damit eigenständig arbeiten. Wir sehen allerdings, dass gleichzeitig das Verständnis fehlt, mit diesen Datenpunkten, den Ergebnissen zu agieren. Deswegen verkaufen wir zum Beispiel diese Analysen nie ohne einhergehende Beratung, weil wir einfach gesehen haben, dass das wäre zu schnell. Also wir können das zwar im Tooling abbilden, aber am Ende wissen die Marketingverantwortlichen dann nicht, weil sie es nicht jeden Tag machen, völlig in Ordnung, wie sie daraus ins operative Doing kommen. Deshalb begleiten wir das und setzen das zum Beispiel nicht toolbasiert um. Und
das aber ihr würdet wahrscheinlich das Tool ja nutzen, ne? Also das sozusagen hier als GoCoMo das Tool nutzt, um selber die Analysen zu machen, wie Strategieabteilungen das in anderen Agenturen auch machen, um daraus dann die Empfehlungen abzuleiten und letztlich qua Urteilskraft, Brandfit und manchmal ist es ja auch der Kontext, der dann die Wahl bestimmt, da eine Empfehlung abzugeben.
Absolut.
Sag mal, also 100 Fragen, ich kann ja von unterschiedlichen Ebenen nochmal rankommen. Was ich interessant finde, ist es so, wenn ihr sagt, das ist eigentlich spannend, das könnte man auch noch rausfinden, setzt ihr das dann sofort immer in der Technologie in Alfred um? Braucht ihr immer einen Kunden, für den es sich lohnt, das zu bauen? Oder wie geht ihr sozusagen in den Iterationen der Entwicklungsschritte mit dem Tool um?
Ja, unterschiedlich. Themen, die vom Kunden kommen, oder sogar idealerweise von mehreren Kunden, haben immer Vorrang. Denn die sind bezahlt und damit einfacher zu priorisieren und umzusetzen. Gleichzeitig haben wir natürlich Ideen und die, an denen entwickeln wir gleichzeitig. Wenn wir uns bei einer Idee sehr unsicher sind, dann bauen wir sie jetzt zuerst als Microservice. Wir haben unseren sogenannten Alfred AI Hub. Mhm. Unser AI Hub ist quasi eine Sammlung aus Microservices. Und wenn wir sehen, also ein Beispiel historisch gesehen, wir müssen immer wieder herausfinden, mit welchen Marken Influencer in den letzten 6 Monaten zusammengearbeitet haben. Das wurde irgendwie manuell gemacht, dann gab es dafür so Tools, die uns aber nicht genau genug waren. Dann haben wir gesagt, ja, wir glauben, das brauchen eigentlich viele bei uns im Influencer-Team, das bauen wir jetzt mal als Microservice. Das heißt, du kannst da den Influencer eingeben, sagen, welche Plattform und wie viele Postings betrachtet werden sollen, 200. Mhm. Und hast in einer Minute die Antwort, hier sind die Marken, mit denen in den letzten 200 Postings zusammengearbeitet wurde. Mhm. Und wenn wir dann sehen, das wird genutzt von unseren Kolleginnen, dann integrieren wir es zum Beispiel ins Main-Tool und auch für den Kunden zugänglich. Und so testen wir und iterieren wir und bauen dann abhängig von den Prioritäten, die sich aus der Nutzung ergeben, das in das Haupttool ein.
Wenn ihr, wir sprachen vorhin über Creative Impact oder Marketing Effectiveness und den Effie, wo ihr dann auch 3 Preise gewonnen habt. Was sind typischerweise, das wahrscheinlich ja auch toolbasiert, aber was sind KPIs, auf die ihr achtet? Also wo würdest du sagen, mit Blick auf die Social-Media-Landschaft und die Marketingaktivitäten, weiß ich nicht, ist Follower noch eine Größe, die zählt? Auf was guckt ihr? Was ist wirklich wichtig? Was macht den Unterschied?
Ja, am Ende gibt es der Kunde vor. Ich habe erst letzte Woche wieder mit einem gesprochen, der gesagt hat, uns geht es um Follower. Mhm. Während es bei... sehr auf das Geschäftsmodell des Kunden drauf ankommt. Es gibt Kunden wie Douglas, die stark im E-Com sind oder E-Com-First-Brands, die gucken auf den Umsatz, also ROAS. Was investiere ich, was kommt bei raus? Und das ist die Währung, nach der es geht. Das muss von den Zahlen her Sinn machen, dann können wir den Kanal skalieren.
Sehr einfach. Aber wie könnt ihr das nachweisen auf der Strecke? Also wie schafft ihr das wirklich zu sagen, weiß nicht, jetzt mal ganz platt formuliert, die Buchung des Creators X, den wir strategisch abgeleitet haben aus den Daten, die Umsetzung und Aktivierung auf eine kreative Art und Weise hat am Ende irgendwie zu diesem Marktanteilsgewinn oder diesem Umsatz geführt.
Ja. Also das Einfachste ist ein Influencer-Code, den der Influencer hat und teilt. Da gibt es dann bestimmte Herausforderungen wie Code-Sharing etc., wo man bestimmte strategische Sachen machen muss, bevor es dann in die Veröffentlichung geht. Aber daran lässt sich recht genau ableiten. Und es ist im nächsten Schritt eine Frage des Attributionsmodells, denn der Kunde hat irgendwie mit seinen Konsumenten verschiedene Touchpoints im Verkaufsfunnel. Und da muss man sich einmal darauf verständigen mit dem Kunden, wie man die Attribution und unter welchen Bedingungen reinzählt. Aber das ist übliche Sprache in dem Segment, eine ganz normale Aufgabe, der man sich dann stellt, die vorab definiert wird, um dann eine Messbarkeit für den Kanal zu generieren. Mhm. Und der Großteil der Marken, mit denen wir trotzdem arbeiten, sind FMCG-Brands, die im Einzelhandel verkaufen, wo man sich vorab sehr stark Gedanken drüber machen muss, anhand welcher KPIs man dann die Optimierung steuert. Und da sehen wir wirklich alles von Awareness-KPIs, Engagement-KPIs hin zu Konsumentensurveys, die kontinuierlich mitlaufen auf verschiedenen Zielgruppensegmenten. Und dann gibt es pro Segment Driver, die im Fokus stehen sollen. Und es wird genau geguckt, wie sich das über Zeit entwickelt und korreliert mit den Abverkäufen im Einzelhandel. Also das ist möglich. Und auf jeder dieser Komplexitätsebenen können wir das begleiten. Und da ist definitiv eine unserer großen Stärken dran.
Ich erinnere mich auch an eine Case-Präsentation. So haben wir uns damals ja auch kennengelernt. Wie hieß das noch? The Best Showcase?
Genau,
oder so?
Von Meta her.
Genau, von Meta. Will Rolls hat das ja damals auch initiiert. Da habt ihr, glaube ich, auch stark mit den Kassendaten gearbeitet. War das euer Case?
Ja, also wir haben den Alpro-Case vorgestellt. Mhm. Ich habe es leider nicht mehr die Details.
Um Gottes Willen, ich frage nicht nach genauen KPIs.
Aber es ging auf jeden Fall auch wieder um die Effektivität der Kampagne. Ja. Das ist am Ende, wo wir drauf gucken. Wir müssen dem Kunden dabei unterstützen, erfolgreich zu sein. Und wenn der Kunde das in seinen Zahlen sieht, dann werden wir auch erfolgreich. Deswegen haben wir unsere Kunden in der Regel auch recht lange. Also wir haben so mindestens 3 bis 4 Jahre Kundenhaltedauer. Das ist gut.
Ja, auf jeden Fall. Ja, am Ende brauchen ja manche Dinge auch einfach ein bisschen länger, um dann wirklich auch eine volle Wirksamkeit zu entfalten. Und deswegen bin ich großer Fan von langfristigen Beziehungen und nicht nur so projekthalber Schnupperstunde. Ja. Das bringt ganz selten wenig. Genauso wenig wie schnelle CMO-Wechsel, by the way. Und damit einhergehende Agenturwechsel, das ist ja häufig der Fall. Du hast jetzt ein paar Mal auch immer wieder gesagt, ne, Influencer und die entsprechenden Rabattcodes und ähnliches. Ist denn euer Angebotsfeld, also steht der Influencer oder die Influencerin immer im Zentrum oder macht ihr auch davon völlig unabhängige Always-on-Content-Kommunikation, Social-Kampagnen-Flights und ähnliches?
Ja. Letzteres, also auch völlig losgelöst von den Influencerinnen, machen wir Aktivitäten für Kunden auf Social Media, Always-on-Content, Kanalbetreuung oder nur eine Content-Produktion für einen großen Flight, alles zusammen oder alleine stehend möglich.
Mhm. Und merkst du da, weil das ist ja auch immer interessant für die Zuhörenden, was ist so das Feld, was gerade am meisten wächst, am stärksten nachgefragt wird von Marketingseite?
Vielleicht nochmal ein Aspekt zu der Frage von vorher, denn das können wir allein stehen, aber wir sehen ganz klar, dass die Marken, die das möglichst holistisch denken, einen Vorteil haben. Die Frage ist ja immer mehr, wie differenziere ich mich auch im Bereich Social Media? Und das tue ich zum Beispiel, indem ich schaffe, diese Aktivitäten besser miteinander zu vernetzen als andere. Das Influencer-Marketing eben nicht losgelöst von meinen Content-Produktionen, meinem Social-Media-Kanal etc. Also wir sehen immer wieder, dass eine Marke mit einem richtig coolen Influencer arbeitet, dann kommen die Leute auf den Social-Media-Channel und der sieht aus, als wäre er gerade irgendwie, weiß ich auch nicht, vom Praktikanten betreut, der kein Briefing für die Marke bekommen hat. Und dann sind die Konsumenten natürlich irritiert. Und das sehen wir ganz klar als einen großen Differenzierungsvorteil von Marken, die das verstanden haben. Und da sehen wir die Entwicklung auch hingehen, dass Marken mehr und mehr daran interessiert sind, eine holistische Perspektive auf ihre Aktivitäten zu bekommen und nach Partnern suchen, die das begleiten. Und da beginnen wir eben oft in der Strategie und der Fragestellung, wie müssen wir es dann aufstellen? Wie machen wir es denn konsumentenbasiert? Welchen Insight nutzen wir denn jetzt, um es nochmal anzugehen? Denn es gibt viele, die machen jetzt irgendwie Social Media seit ein paar Jahren, haben sich mal die Finger verbrannt, merken, sie sind irgendwie jeden Trend mitgegangen, den es gab und verstehen nicht so richtig, wie sie sich differenzieren wollen. Die landen dann auch bei uns.
Aber lass da gerne nochmal einsteigen, weil das finde ich interessant. Das ist ja der erste und auch total relevante Step, ne? Also wie kommt man von einem guten Bauchgefühl oder so mehreren Einzelmeistern, dem Ausprobieren auf den Social-Media-Plattformen auch als Marketingverantwortlicher zu einer wirklich ganzheitlichen Social-Plattform-Strategy? Mhm. Wie geht ihr da vor und was sind letztlich auch die wesentlichen Bestandteile für euch einer wirklich guten Social-Media-Strategie? Also wenn ich jetzt dich morgen buchen würde für meine Brand, was könnte ich erwarten? Was guckt ihr euch an? Was ist nachher der Output, den ich bekomme?
Ja, ein großer Punkt, in dem wir uns erneut unterscheiden, ist, dass unsere Sicht ist, eine Social-Media-Strategie braucht Social-Media-Daten. Klingt irgendwie selbstverständlich, ist aber immer noch die Ausnahme. Mhm. Die meisten Brands nutzen dann irgendwie eine Auswertung der Mediaagenturen, ihre qualitativen Konsumentenauswertungen oder nutzen Social-Media-Agenturen, die aber ein sehr oberflächliches Verständnis von Social-Media-Daten haben und dann so klassische Social-Listening-Tools nutzen, die aber nicht den konsolidierten Insight auf eine Art und Weise geben, wie man ihn unserer Ansicht nach braucht. Wie machen wir es beispielsweise, wenn wir eine Strategie bauen, sind die Daten immer ein Bestandteil, und zwar auf zwei Ebenen. Einmal die Konsumenten, denn es muss aus der Zielgruppe, die ich erreichen möchte als Marke, entstehen. Mhm. Die Idee, das Narrativ, die Sprache, die Influencer, mit denen gearbeitet wird. Und aus dem Ökosystem. Das heißt, lass uns doch mal die 5 Brands in eurem Segment angucken, lieber Kunde, die schon besonders aktiv sind, die das vielleicht schon besser machen als ihr. Denn wir müssen nicht alles selber lernen, da gibt es schon Learnings und von denen können wir profitieren. Wir gucken uns an, wie viel die posten, was bei denen das höchste Engagement, niedrigste Engagement hat, wo es gutes, schlechtes Sentiment gab. Und daraus können wir ja ableiten, wo wir aufpassen müssen, wo wir mutiger sein können, wie wir uns davon differenzieren können oder wo wir das Gleiche machen können. Und aus diesen Insights, Ökosystem und Konsumenten, leiten sich dann Narrative, Ideen, Formate ab und dann geht's. Ist nochmal ein wichtiger strategischer Schritt, wir nennen es das Social Objective. Das heißt, zu definieren, wofür steht die Marke auf Social Media? Was ist die Daseinsberechtigung? Wir sehen gerade bei Marken, die stark aus der Marke kommen, dass das ein Schritt ist, der oft weggelassen wird, diese oft sehr abstrakte Markenpositionierung in der Social Media Positionierung zu übersetzen, die dann das Dach bildet für jegliche Social Media Maßnahmen und aus der man dann eben auch ableiten kann, mache ich jetzt diesen Trend mit oder nicht? Denn wenn meine Daseinsberechtigung ist, ich bin der Ratgeber, der an der Seite steht, im Bereich Finanzen und Orientierung bietet, dann mache ich wahrscheinlich nicht den super witzigen Trend mit, aber eben den, wo es dann um Wissen und Fakten und sowas geht. Und das gibt den Marken oft eine Orientierung, dass sie so eine bisschen mehr Ruhe bekommen. Und das
ich Gefühl, muss nicht jeden Scheiß
ganz
mitmachen.
Ganz genau, ich muss nicht jeden Scheiß mitmachen. Und weiß jetzt auch, warum ich es tue oder nicht. Und das so strukturiert, strategisch, mit Frameworks, datenbasiert anzugehen, das machen wir besonders gut.
Und dann fällt hinten raus sozusagen, dass man sagt, sagt ihr dann auch schon in der Strategie, grundsätzlich würden diese Influencer, diese Creator für euch in Frage kommen. Grundsätzlich würden wir einen Schwerpunkt auf diese Kanäle setzen, weil wir alle Social-Plattformen analysiert haben. Für eure Marke macht es mit dem Social Objective unglaublich viel Sinn, in diese Themenschwerpunkte zu gehen. Also ist das
genau
sozusagen,
sowas. Ja. Um das mal an einer Stelle zu konkretisieren, man nimmt sich zum Beispiel 1000 Konsumenten in der Zielgruppe, die zu erreichen ist, und analysiert, wem folgen die. Und das können Konsumenten sein, die der Marke folgen, die geliked haben, die kommentiert haben.
Wie findest du die?
Die über die technischen Schnittstellen. Also wir können einfach gucken, wer hat da geliked, wer hat da kommentiert. Und dann sehen wir, bei Marke A haben diese 1000 Konsumenten positiv kommentiert. Und sie entsprechen genau dem, was die Marke erreichen möchte. Also sind weiblich, in der richtigen Alterszielgruppe etc. Dann analysiert man, wem folgen die. Und dann sieht man, 40% dieser Konsumenten folgen Influencer A. 43% folgen Influencer B. 15% folgen Influencer C. Aha, Influencer A und B haben eine höhere Relevanz, das nennen wir den Relevancy Score, für diese Zielgruppe. Und das ist so eine KPI, die betrachten immer noch so wenige Marken, aber wenn ich das nicht verstehe, wer innerhalb eines bestimmten Ökosystems für die Konsumenten eine herausragende Kompetenz hat, dann verschieße ich mein Geld, weil ich nicht zielgerichtet kommuniziere. Und das ermöglichen wir durch diese interessensbasierten, zielgruppenbasierten Analysen.
Und was ich nochmal interessant finde, weil du sagst ja auch, nur durch die Technologieplattform und dieses tech-basierte Arbeiten, an datenbasiert letztlich auch, habt ihr ja einen großen USP. Sind die anderen, die jetzt nicht in erster Linie durch starke Kreationen jetzt sich so einen Namen gemacht haben, ne? Aber ich sage jetzt mal so die Intermates dieser Welt, arbeiten die nicht ähnlich? Also
aus meiner Sicht nicht. Und wir haben inzwischen eigentlich von allen großen Agenturen Leute bei uns sitzen, also von Intermate, von Dept, von Puls und wie sie alle heißen, haben wir bei uns Leute im Team und die sind alle immer sehr erstaunt, wenn sie reinkommen, wie weitreichend unser technologisches Fundament ist. Und ich würde einfach sagen, wir haben unterschiedliche Ausprägungen. Also Intermate hat sehr früh geschafft, ein Tool zu bauen, mit dem sie diesen Prozess operativ sehr gut begleiten können. Da sind die gut drin. Oder Schatz und Charlotte sind kreativ sehr stark oder Just Add Sugar. Mhm. Die kommen aus dem Content, während wir eben aus dieser strategischen, datenbasierten Ableitung kommen und das dann im zweiten Schritt machen. Das heißt, je nachdem, wo sich der Kunde gerade bewegt und wo er seinen Schwerpunkt im ersten Schritt setzen möchte, gibt es da irgendwie ein Angebot, was sich differenziert. Mhm. Und das wird jetzt auch, du hast es einleitend gesagt, für den Kunden erkennbarer, weil wir jetzt mehr und mehr auch kommunizieren. Wir waren irgendwie nie die Besten darin, uns auf eine Bühne zu stellen und zu sagen, hey, guck mal, was wir alles Tolles machen. Unter anderem, weil wir nicht von vornherein so tolle Bilder hatten, sondern weil wir immer gesagt haben, wir warten mal die Ergebnisse ab. Und da waren die Ergebnisse geil, der Kunde hat schon wieder gebucht und wir hatten dann schon wieder keine Zeit darüber zu sprechen, wie cool das war. Und damit haben wir jetzt angefangen, werden aktiver mit Pressemitteilungen, mit Awards wie den Effies, wo wir jetzt teilnehmen. Mhm. Insofern wird man sicherlich bald noch mehr von uns hören.
Ja, sehr gut. Ist denn, wir sprachen jetzt eben über andere Wettbewerber, andersrum könnte es ja auch total interessant sein für die Mediaagenturen, diese Art von Informationen bereitzuhalten. Siehst du da irgendeine Entwicklung? Oder andersrum, gibt es vielleicht Sachen, wo du sagst, so, das machen Mediaagenturen, das könnten wir künftig eigentlich auch machen?
Mhm. Was wir generell im Markt beobachten, ist, dass die Brands die Bedeutung von Social Media mehr und mehr wahrnehmen und sich Themen, die früher bei Kreativagenturen oder Mediaagenturen lagen, zu den Social-Media-Agenturen wie uns shiften. Mhm. Weil die Kunden eben zum Beispiel dann sagen, wir brauchen ein Narrativ und eine Kreatividee, die Social-First ist. Und das trauen wir der Social-Media-Agentur mehr zu als einer Kreativagentur. Mhm. Erstmal irgendwie krass. Genauso gibt es sozusagen Teilaufgabe im Media-Bereich, die zum Beispiel Zielgruppenverständnis aus den Social-Media-Daten ableiten, Content-Formate ableiten, Content-Länge ableiten, die bei uns besser platziert sind als bei der jeweiligen Mediaagentur, je nach Ausprägung, Stärke etc. Da sind die recht unterschiedlich, finde ich, aufgestellt. Es gibt ein paar Mediaagenturen, die da echt tolle Inhouse-Teams aufgebaut haben. Andere sind da eher High-Level unterwegs. Insofern findet da eine Entwicklung statt. Und ja, wir machen auch Mediabuchung mehr und mehr. Und für den Kunden ist das am Ende wieder ein Baustein, wo er froh ist, wenn das konsolidiert ist bei dem Partner, der alles andere macht. Das muss nicht mehr bei meiner Paid-Mediaagentur liegen. Außer ich mache auch noch sehr viel klassische Medien, dann ist das total sinnvoll, dass da vielleicht.
Das wollte ich gerade fragen, ne? Weil sehr häufig hast du ja noch, wenn du ein großer Player bist, einfach eine große Mediaagentur, wo du sagst, also Integration ist ja das Wort unserer Zeit, ne? Weil alles so komplex ist. Man hat gar nicht mehr irgendwie die Möglichkeiten, die Zeit, die Kapazität, irgendwie Tausende von Dienstleistern und letztlich auch Datenquellen irgendwie miteinander zu connecten, sondern sagt irgendwie, ich möchte das da haben, dann weiß ich das in guten Händen. Ist das dann auch deine Erfahrung? Also je größer, konzerniger jemand wird, desto eher liegt es bei einer Mediaagentur und oft mittelstandsbasiert durch, eher nochmal so, dass sie es wirklich splitten?
Oft auch durch globale Vorgaben etc. Mhm. Aber auch da sehen wir viel Bewegung. Nicht zuletzt P&G vor 2 Jahren, die Mediaagentur rausgenommen haben und gesagt, wir machen das jetzt intern, weil wir sehen das als so einen wichtigen Baustein, dass wir die Kernkompetenz in-house haben und aufbauen müssen langfristig. Mhm. Crazy Schritt vom größten Werbetreibenden der Welt.
Absolut, ja.
Und ähnliche Gedanken, Bewegungen, Narrative sehen wir durchaus bei anderen Kunden, die verstehen, das ist jetzt was, das bleibt da. Das verändert sich jetzt durch KI nochmal enorm, aber wir müssen da irgendwie so einen Grip drauf bekommen, der uns manchmal bei Mediabegleitung fehlt.
Und wenn ihr Media anbietet in diesem Ökosystem, macht ihr das dann, wie die Mediaagenturen das früher gemacht haben, über, also provisionsbasiert, oder geht ihr dann einfach mit Pauschalen rein, lasst ihr euch eher die Beratung vergüten und macht dann 1:1 Weiterbelastung?
Ist oft eine Frage des Gesamtpakets, seltenst mit einem variablen Share, öfter dienstleistungsbasiert. Mhm. Also wir bieten das und das an, dafür brauchen wir
die Zeit. Mit der Transparenz, die dann dafür nötig ist. Ne?
Genau.
Naja, okay. KI. das Thema unserer Zeit. Über Alfred haben wir schon gesprochen und Möglichkeiten, die sich aus einer Analyse der ganzen wertvollen Daten ergeben. Jetzt hast du gesagt, ihr wollt auch kreativer werden oder dafür auch noch stärker wahrgenommen werden, weil am Ende, man braucht ja immer für Kunden auch unterschiedliche Category Entry Points. Und so wie du es gesagt hast, ne, euer Category Entry Point ist Business Impact, aber wenn jemand jetzt, keine Ahnung, Fame haben will und geile Kreationen, geht er vielleicht noch nicht zu euch. Jetzt hast du gesagt, ihr werdet das nach und nach aufbauen. Wie wichtig ist für euch in der Kreation und in der Content-Erstellung für die Social-Plattform AI? Also welche Rolle spielt es jetzt, aber vielleicht auch in der unternehmerischen Perspektive?
Ja, also ist nicht mehr wegzudenken, ist zentral Bestandteil. Trotzdem braucht es aus unserer Sicht Köpfe, die mit der KI-Basis arbeiten und daraus was Einzigartiges generieren. Das sind immer noch Menschen, das werden auch gerade im Kreationsbereich aus unserer Sicht, so unsere strategische Orientierung, Menschen bleiben. Und die Frage, die uns da am meisten beschäftigt, ist, wie wir Kreation in dieser Social-Media-Welt aufsetzen müssen. Das hat aus unserer Sicht auch noch keiner unserer Wettbewerber so wirklich geknackt, denn wir sehen schon, dass das so ein Sea of Sameness gibt. Das sieht irgendwie alles recht ähnlich aus. Da die Marken verwässern so ein bisschen und verlieren ihre Identität, weil es halt nicht cool genug ist, und das verstehen wir. Gleichzeitig braucht es aber irgendwie diese Markenbasis langfristig auch in der Social Media Kommunikation, um einen nachhaltigen Wert zu kreieren, der nicht nur kurzlebig wie Social Media in der Sache der Natur nun mal ist. Und das sozusagen als Aufgabe zu verstehen und aufzustellen, und das ist gerade der Schritt, in dem wir uns befinden. Und gucken, wie wir das Team weiter ausbauen und aufstellen, damit wir diese Datenbasis, die das Naturell von Social Media und Kreation so zusammenbringen, dass da nachhaltig erfolgreiche Marken entstehen können.
Was muss denn aus deiner Sicht gegeben sein, dass eine Marke auf Social Media erfolgreich ist? Also wenn du jetzt nochmal so an Effi denkst, also was sind für dich so die heiligen Do's und Don'ts auf Social-Plattformen?
Ja, also Mut ausprobieren, dass man sich Sachen traut, die einfach noch nicht da waren. Also wie auch in der Kreation, dass man irgendwie was Neues schafft, was anderes. Sich aber auch auf die Beratung der Agenturen wie uns einlässt. Denn wir machen das über Kunden hinweg. Wir haben wirklich Erfahrung, und meistens sind die Blocker für Erfolg aus unserer Erfahrung die Kundenrestriktionen, die sich nicht trauen, die rechtliche Beschränkungen haben, an die sie sich halten wollen oder müssen. Weshalb Sachen dann nicht so wie in einem idealen Szenario umgesetzt werden können. Also Einladung zum Mut und Dinge auszuprobieren. Erneut möglichst ganzheitlich zu denken und strategiebasiert. Es reicht nicht mehr, einfach mal zu machen. Und wir kriegen erschreckend oft immer noch Anfragen für irgendeine Kampagne mit 200.000 Euro, weil wir es einfach mal ausprobieren wollen. Das ist nicht mehr die Zeit dafür. Dafür hat sich die letzten Jahre schon zu viel entwickelt und der Bereich zu sehr professionalisiert. Insofern ganzheitlich Daten- und strategiebasiert mit viel Mut an das Thema herangehen, dann kann man da sehr schnell sehr erfolgreich werden, und es wird auch nicht mehr weggehen. Das heißt, die Auseinandersetzung damit ist notwendig, und wir beraten Kunden auch mehr und mehr dabei, in-house diese Expertise aufzubauen, erneut uns selber überflüssig zu machen. Denn Social Media wird bleiben. Das heißt dann vielleicht nicht mehr Instagram oder TikTok, aber erstmal schon. Und langfristig werden andere Kanäle dazukommen, wo die Funktionsweise, die Denkweise die gleiche da ist. Und dann braucht es wissende, ausgebildete Pendants auf Seiten der Marke, um da nachhaltig erfolgreich zu sein.
Und ich halte nichts davon zu sagen, dass man den Kunden bewusst dumm hält, damit man selber die ganze Expertise hat. Weil meine Erfahrung ist auch, die besten Kampagnen, auch mit dem höchsten Impact, machst du eigentlich mit Menschen auf der anderen Seite, die verdammt viel Ahnung von Marketing und von strategischer Markenführung haben.
Ganz genau.
Und dann macht es ja eigentlich auch erst richtig Freude.
Absolut. Und dabei helfen wir Kunden aktiv. Mhm. Also wir haben manchmal Mandate, da ist klar, wir kommen jetzt für ein Jahr mit einem Beratungsmandat bei euch rein und bauen ein Team auf, um dann im Jahr wieder weg zu sein und euch alles zu übergeben, damit ihr in-house die Expertise habt. In der Regel haben wir dann den Kunden so gut verstanden, dass es die nächsten zwei Baustellen gibt, und darüber freuen wir uns und der Kunde auch. Aber auf dem Thema können wir dann alles übergeben, und es liegt in-house bei einem Team, die das weitertreiben.
Mal angenommen, wo du die Kundenseite nochmal ansprichst, der Kunde hat nicht 200.000 Euro Spielgeld für irgendeine Kampagne, die er mal so raushaut. Und du sprachst ja auch Sicherheit an oder Angst und Sorge und fehlenden Mut. Was sind die größten Painpoints auf Marketingseite mit Blick auf Social-Plattformen? Also was ist, weiß ich nicht, es gibt ja so Sachen, die immer wieder im Briefing stehen, wo man irgendwann merkt, ja gut, das triggert die gerade, das ist irgendwie der zentrale Hebel, an den man ran muss.
Ich weiß nicht, ob es deine Frage beantwortet, ob ich es verstanden habe. So ein Aspekt, den Kunden als Painpoint gerade auf Social Media Plattformen sehen, ist das Thema Messbarkeit. Man kann zum Beispiel nicht über ist jetzt ein bisschen nerdy schon wieder.
Macht gar nichts, voll okay.
Nicht über Social Media Plattformen hinweg verstehen, wie viele Touchpoints man mit dem Konsumenten hatte. Hm. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich viel Geld auf Social Media investiere, medial, sowohl organisch als auch paid-seitig, dann weiß ich nicht, welche multiplen Touchpoints ich mit Konsumenten hatte. Und das macht es sehr ineffektiv in der Messbarkeit im Verhältnis zu anderen Media-Kanälen. Mhm. Und daran beißen sich schon einige sehr große Spender gerade die Zähne aus und überlegen, wie man das professionalisieren kann, um da mehr Sichtbarkeit auf diese immer größer werdenden Budgets zu bekommen.
Mhm. Mhm. Habt ihr schon eine Lösung?
Nee.
Na gut, man muss ja auch noch Ziele haben.
Ist ja, ja genau.
Thema. Ja. Aber wo du gerade ansprichst, ne, dieses über die Grenzen der Plattformen hinweg. Letztlich ist ja auch das, was du vorhin sagtest, ne, dieses, es findet immer mehr in Communities statt, die nicht mehr zwangsläufig auf den Social-Media-Plattformen sind, sondern vielleicht WhatsApp oder eben auch ganz großer Trend in Real-Life-Experiences, die immer wieder wichtiger werden. Und auch da findet ja eine extreme Verknüpfung mit den Social-Media-Plattformen statt. Also du schaffst als Marke eine analoge Experience und schaffst daraus Content für Social Media.
Ja.
Wie siehst du, also hast du da so ein Rezept, wo du sagst, ja, das ist eigentlich ein sehr guter Ansatz, der funktioniert, das haben wir beobachtet?
Mhm. Also erstmal mitdenken, genau das Bewusstsein dafür haben. Und je mehr KI und digitaler Content und Plattform an Relevanz gewinnen, desto mehr wollen sich Menschen wieder offline treffen. Und das sehen wir in der Relevanz steigend und steigend. Das auf dem Schirm zu haben und als Bestandteil einer Markenkommunikation, ich sage bewusst nicht Aktivierung zu sehen, ist notwendig, ist sinnvoll und zwar so früh wie möglich. Also wie finde ich im realen Leben meiner Konsumentinnen statt und schaffe das in eine digitale Welt zu übersetzen? Das muss vorne in der Kommunikationsstrategie mitgedacht werden und dann in Social mit integriert und gelebt sein, damit es wirklich erfolgreich funktionieren kann.
Sascha, zum Schluss vielleicht nochmal ein kleiner Blick auf eure Organisation, weil ich auch ganz spannend finde, gerade, das heißt ja WhatsApp Next Agencies mit Blick auf die Zukunft. Was sind Kompetenzprofile, die für euch wirklich entscheidend sind? Also welche typischen Positionen und auch Rollen gibt es bei euch bei Gokomo?
Also wir haben immer noch über 15 offene Stellen. Wir suchen händeringend und sind wirklich auch schon extrem dieses Jahr gewachsen. Trotzdem vom Social Media Manager zum Influencer Marketing Manager zum Strategen, Recruiter, zum Controller in Finance. Alle Positionen offen. Schaut gerne auf unserer Website vorbei. Was sind die Positionen, die ich hervorheben würde? Die AI Engineers, die uns helfen, technologisch noch besser zu werden.
Was haben die für einen Background?
Das sind manchmal Programmierer, die dann einen sehr starken Schwerpunkt auf KI gelegt haben und diese beiden Welten zusammenbringen können. Die sind sehr wichtig als Schnittstelle zu dem klassischen Tech-Team. Es sind aber auch manchmal Personen, die keinen Programmierhintergrund haben, sondern einfach sehr affin zu den KI-Technologien sind und sich in diese Tool-Stacks eingearbeitet haben. Und da werden wir zukünftig mehr und mehr Bedarf haben, weil man irgendwie jetzt seine KI-Tool-Stacks aufbaut, dann braucht man jemanden, der das anmoderiert und nachhält in der Organisation, der das über diese verschiedenen Tools den Überblick behält und Synergien schafft etc. Und da lernen wir, da sind wir sehr weit vorne dabei, würde ich sagen.
Und wenn du, nur dass ich da nochmal einhake, sonst ist es nachher irgendwie nicht mehr, fühlt sich nicht mehr natürlich an. Wenn du von dem Toolstack sprichst, was für AI-Tools nutzt ihr? Also was sind so die zentralen Tools, die ihr miteinander verbindet?
Also ganz klar, Alfred und unseren AI-Hub als interne Tools, dann nutzen wir Langdoc als quasi Plattform, um auf verschiedene
die Prozesse sozusagen
ganz genau, so, um allen Zugriff zu geben. Und dann gibt es teambasiert nochmal einzelne Tools, jetzt im Analyse- und Strategiebereich für Konsumenten oder im Technologiebereich Cloud, mit denen dann für Codeentwicklung oder Konsumenteninsights etc. gearbeitet wird.
Mhm. Ja. Und euer Alfred, ist es eine eigene Entwicklung oder ist das letztlich sowas wie ChatGPT, auf das ihr oder Claude?
Genau,
da
liegt so ein großes Modell dahinter, kann der Kunde teilweise sogar wählen, aber die gesamte Logik und Datenverarbeitung, das ist der USP sozusagen, denn wenn ich jetzt einfach in Claude reingehe und sage, hey, ich habe eine Engagement Rate von 2% auf meinem Kanal, dann sagt er irgendwas dazu, aber damit kann man nicht wirklich arbeiten, weil der den Kontext nicht hat zu verstehen, ach, ich bewege mich im Beauty-Bereich und das ist eine Beauty-Brand, die global ist, die 1 Million Follower hat. Dafür ist das gut oder schlecht. Für eine Beauty-Brand mit 50.000 Followern in Deutschland ist das vielleicht eine ganz andere Bewertung. Und das beizubringen, was diese KPI in einem Kontext bedeutet, das kann Alfred. Mhm. Und das können die klassischen Tools eben nicht.
Das heißt, das füttert ihr auch sehr stark über das Thema Wissensmanagement an. Also das heißt, ihr müsste erstmal richtig viel Input und Kontext geben über die Schnittstellen, Markeninformationen, alles Mögliche und dann funktioniert es für euch wie so ein Wissenshub.
Ganz genau.
Okay. Ja. Sorry, ich war bei dem Profil, ne?
Das, also bei den, das ist so ein Profil, AI-Engineer, zwei sind Strategen, die mehr und mehr Bedeutung gewinnen, wo wir dringend Leute brauchen, die Social Media, aber auch Marken eben verstehen. Kreation jetzt, wo wir wirklich einen Kopf brauchen, der das nochmal, sich genau dieser Aufgabe widmet, die ich vorhin beschrieben habe, Social, Strategie, die Daten im Umfeld so zusammenzubringen, dass es authentisch und nachhaltig für Marken funktionieren kann. Ja, also sehr viele verschiedene Stellen.
Das ist ja auch eine zentrale Ebene, ne? Weil am Ende, also bei euch dreht sich alles um das Thema Marketing Effectiveness und nachgewiesen ist es ja so, dass kreative Ideen 10-mal so stark performen wie okay, ne? So, und insofern ein total wichtiges Handlungsfeld. Ja.
Ja, aber kreative Ideen, die nicht datenbasiert an eine Zielgruppe ausgespielt werden, die zielgerichtet ist und damit die falschen Influencer umgesetzt werden, verpufft auch nichts. Wieder.
Ja, ja, genau. Total. Also ist die Frage, wo man ansetzt. Muss es
ganz
sein.
Genau.
Genau. Was ist, Sascha, letzte Frage, was ist unternehmerisch für dich gerade eine echte Herausforderung?
Mhm.
Sascha als Unternehmer.
Sascha als Unternehmer. Also ich würde sagen, das Wachstum weiterhin, wir haben uns verdoppelt das letzte Jahr, wir haben uns dieses Jahr schon jetzt verdoppelt und alle Ziele gesprengt, die wir uns vorgenommen haben und wir haben fast so viele Leute in der Einarbeitung, wie wir feste Mitarbeiter haben, um mal so einen Maßstab zu geben. Das erfordert viel Jonglieren, erzeugt Spannung, sowohl in der Belegschaft, auf den Projekten, aber auch in der, auch unternehmerisch, das immer wieder zusammenzuführen, zu strukturieren, glatt zu ziehen. Und das ist eine richtig schöne Aufgabe, die aber viel abverlangt. Hm. Sowohl von meinem Geschäftspartner, Maren, der jetzt noch stärker wird als ich, da ich jetzt auch noch im Januar Vater geworden bin, meine Arbeitszeit reduziert habe und da auch mich am Finden bin, wie ich das jetzt mit diesem neuen Verantwortungsspektrum sowohl privat als auch unternehmerisch unter einen Hut bekomme.
Ja.
Das ist eine Aufgabe.
Glaube ich, absolut. Ich wäre auch gleich noch drauf zu sprechen gekommen, weil neben der unternehmerischen Verantwortung hast du ja jetzt auch diese sehr persönliche neue Verantwortung und vielleicht an alle jungen Väter da draußen ein kleiner Hörtipp jenseits, wenn ihr mal nicht What's Next Agencies hört, ausnahmsweise, dann gerne mal in Walking Dead.
Ja, genau. Also wir haben eine Initiative, die heißt The Walking Dead. Da treffen wir uns mit Vätern in Hamburg und Berlin und gehen zusammen spazieren. Und daraus ist entstanden unser Podcast The Talking Dead.
Ah, okay.
Heißt The Talking Dead Podcast auf überall, wo es Podcasts gibt. Und da tauschen wir uns über die Themen aus, die uns als junge Väter beschäftigen. Tatsächlich haben wir 50-50 Mütter und Väter, die uns zuhören, weil auch die Mütter und Frauen interessiert, was wir so als junge Väter denken. Ja, ja, genau. Aber wir kriegen da echt sehr, sehr viel schönes Feedback von beiden Seiten. Insofern freuen wir uns, wenn da reingehört wird. Vielen Dank.
Gute Initiative auf jeden Fall. Dankeschön. Sascha, ich danke dir sehr.
Danke dir.
Bin gespannt.
Ich freue mich drauf, das zu hören. Bis bald.
Bis bald.